fragen. Ich habe neue Brille. Das ist das erste Mal, dass ich Brille anziehe. In die Öffentlichkeit. Ich würde gern kurz beten, bevor wir anfangen. Lieber Vater im Himmel, danke dir für diesen Tag. Danke für deinem Wort, dass wir das lesen können und dass wir versuchen können, das zu verstehen, was du sagen möchtest. Und wir beten, dass du zu uns, zu deinem Kinde, dass du zu uns sprichst durch deinem Wort und dass wir offen dafür sind. Amen. Okay, bevor wir beginnen, ich möchte einen kurzen Hinweis geben, dass wir werden über die Wichte lesen, aber ich möchte, ich weise darauf hin, dass es sich um ein historisches Buch handelt, die Wichter, und nicht die aktuellen Ereignisse im Nahost. So. Was ist das? Das ist die Eisenbrücke oder Iron Bridge in Shropshire, England. Das wurde in 1781 eröffnet und ist die erste Brücke aus Eisen. Und das ist ein Meisterwerk der Technik. Was ist das? Weiß jemand? Ein Gemälde, sehr gut. Seine Gemälde von William Turner. Von einem Schiff im Schneesturm. Und es ist aktuell in München im Lehmbachhaus zu sehen. Und es ist ein Meisterwerk der Kunst. Weil er es gemeistert hat, das Licht und Wetter zu malen. Was ist das? Das ist unsere Terrasse zu Hause. Und das ist ein Meisterwerk der bayerischen Gartengestaltung. Heute möchte ich euch ein literarisches Meisterwerk vorstellen. Dieses Meisterwerk ist die Wichter, das siebte Buch in unserer Bibel, wo jedes Wort wirklich durchdacht ist. Ein ganzes Buch in 20 Minuten, das wird sehr spannend sein. Aber als Einblick in das Buch der Wichter wird jetzt Stella uns ein Lied vorlesen von die Prophetin Deborah aus Wichter Kapitel 5.
Am Tag des Sieges sangen Deborah und Barak, der Sohn von Abinoam, dieses Lied. Preist den Herrn für Israels Helden, die sich als Führer bewährten, und für das Volk, das ihnen in den Kampf folgte. Hört her, ihr Könige, gebt Acht, ihr Herrscher. Für den Herrn will ich singen, ja singen und musizieren will ich für den Herrn, den Gott Israels. Herr, du stiegst herab vom Gebirge Seir, aus den Steppen Edoms kamst du herbei. Da bebte die Erde und Regen fiel vom Himmel. Das Wasser strömte aus den Wolken nieder. Die Berge gerieten ins Wanken, als der Herr kam, als der Gott Israels sich am Sinai zeigte. Zur Zeit Schamgas, des Sohnes von Anat, und in den Tagen Jaels waren die Straßen leer. Wer auf Reisen war, ging auf gut versteckten Pfaden. Felder und Dörfer lagen verwaist, bis ich mich erhob, ja bis ich, Deborah, aufstand, die Mutter Israels. Mein Volk hatte sich neue Götter erwählt, und dann brach der Feind durch die Tore herein. Bei 40.000 Männern in Israel fand sich kein Schild und kein Speer. Priest Jael, die Frau des Kenitas Heber, rühmt sie mehr als jede andere Frau. Möge Gott sie reicher beschenken als alle Frauen, die in Zelten zu Hause sind. Als sie Sera um Wasser bat, reichte sie Milch, gab ihm Sahne in kostbaren Gefäßen. Doch dann fasste sie mit der Linken den Pflock und mit der Rechten den wuchtigen Hammer. Sie erschlug Sisera, zertrümmerte seinen Schädel und durchbohrte ihm die Schläfe. Er krümmte sich zu ihren Füßen, geschlagen lag er da. Er krümmte sich zu ihren Füßen und starb, tot. Herr, mögen all deine Feinde sterben wie Sisera. Doch wer dich liebt, gleich der Sonne, die aufgeht und mit aller Kraft strahlt. Nach Baraks Sieg über die Kananiter herrschte 40 Jahre lang Friede im Land.
Danke, Stella. Okay, das war ein Siegeslied nach einem Kampf, was Deborah und Barak gewonnen haben. Beziehungsweise Jeel hat es gewonnen. Beziehungsweise Yari hat es gewonnen. Aber Moment, bevor wir loslegen, um das Meisterwerk zu verstehen, müssen wir uns vorher vorbereiten. Ich bin kein Meister, aber ich kann ein leckeres Sandwich machen. Und wenn man ein leckeres Sandwich machen will, muss man sich vorbereiten. Man braucht ein sauberes Schneidebrett und ein Messer als Fundament. Und unser Fundament, um das Buch Die Richter zu verstehen, ist nicht ein Schneidebrett, sondern das Buch 5. Mose. Weil auf 5. Mose allein wird der Autor circa 38 Mal verweisen. Und wenn der unbekannte Schriftsteller so oft darauf verweist, muss es wichtig sein. Uns fehlt die Zeit, den 5. Mose zu lesen. Deshalb fasse ich ein paar Verse zusammen. Von 5. Mose, Kapitel 11 bis 12. Mose spricht zu den Israeliten, als er den alten Bund mit Yahweh abgeschlossen hat. Er sagt: Israel, sollst den Herrn, deinen Gott, lieben und seine Gebote halten, denn eure Augen haben den Auszug aus Ägypten gesehen. Geht hinein und nimmt das verheißene Land in Besitz, ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Zerstört alle die Orte, an denen die Völker ihre falschen Göttern dienen, weil wir würden dort unser Herr anbieten, nicht wie heute, wo jeder tut, was er in seinen Augen für richtig hält. Hüte dich aber, dass euer Herz nicht verführt wird und du dich abwendest und andere Götter dienst und sie anbetest. Ihr sollt den Gott des Herrn nicht so anbeten wie diese Völker, denn sie verbrennen sogar ihre Söhne und Töchter für ihre Götter im Feuer. Also alles klar. So, nach Mose gestorben ist, Josua, der Nachfolger von Mose, führt die Israeliten über den Jordan in das Land hinein. Und unsere Geschichte fängt volle Hoffnung an. Aber das Buch der Richter ist eine Tragödie, wie Faust oder Romeo und Julia. Das Buch beschreibt 12 solche Richter, 6 sogenannte große Richter und 6 kleine Richter. Und manchmal lesen wir viel über einen Richter, manchmal sehr wenig. Aber was ist erstmal ein Richter überhaupt? Also ein Richter beinhaltet nicht nur eine juristische Zuständigkeit für die Entscheidung von Rechtssachen, sondern auch eine politisch-militärische Komponente. Und deshalb geht das Buch Die Richter auch um Krieg und Politik. In der Regel erlöst der Richter, der von Gott befähigt ist, Israel von der Unterdrückung durch seine Gegner. Aber allerdings, der Hauptcharakter im Buch ist nicht die Richter, sondern Yahweh selber. Das Buch fängt mit einer Einleitung an von 2 bis 3 Kapitel und endet mit dem Schlussteil, circa 5 Kapitel. Und im Hauptteil gibt es die einzelnen Geschichten über die Richter. Die Einleitung und der Schluss sind wie 2 Brotscheiben von einem Sandwich. Und hier, wenn du ein Schlauberger bist, siehst du der Anfang des Meisterwerks. Also wer kann das sehen? Und was siehst du? Oh, sehr gut, Werner. Vielen Dank. Sie sehen gleich aus. Der Anfang und das Ende, die 2 Brotscheiben, sie sehen sehr ähnlich aus, oder? Ich zeige euch ein paar Beispiele davon. Auf die linke Seite hier haben wir den Anfang, die Einleitung vom Buch Die Wichter und am Ende den Schlussteil. Und wie Sie es lesen, als Josua gestorben war, fragen die Israeliten den Herrn, welches Stamm soll als erstes losziehen und die Kanaaniter angreifen? Und der Herr antwortete, der Stamm Juda soll beginnen. Und am Ende des Buches genau das Gleiche ist geschrieben. Die Israeliten zogen nach Bethel, und fragten Gott, welches Stamm soll uns in der Schlacht gegen Benjamin anführen? Der Herr antwortete, Juda soll vorangehen. Ja, es gibt einen Mini-Unterschied, oder? Am Anfang Kanaaniter, am Ende Benjamin. Und das ist nur ein Beispiel. Es gibt viel mehr von diese Zusammenhänge. Ich habe hier eine Liste, falls man Hausaufgabe machen möchte. Welcher Stamm geht zuerst? Haben wir gelesen. Israel weint. Othniel bekommt eine Frau. Die Benjaminiter bekommen Frauen. Die Gesetze sind für Israel von Mose gegeben worden. Und Mose, sein Enkelkind oder Verwandt, kennt am Ende anscheinend die Gesetze überhaupt nicht. Okay, sehr interessante Muster, die man lesen kann. Der weist darauf hin, dass es wirklich ein Meisterwerk ist. Und der Schriftsteller nutzt die Einleitung und das Ende hier als einen Spiegel, damit man vergleichen kann, was war am Anfang und wo sind wir nun am Ende der Geschichte angelangt. Und der Vergleich ist erschreckend. Ja? Anstatt die Feinde zu bekämpfen, wie Mose befohlen hat, kämpft Israel am Ende gegen Israel. Okay, lass uns einen Einblick in den Hauptteil des Buches nehmen. Wie gesagt, in der Mitte gibt es die einzelnen Geschichten über die 12 unterschiedlichen Richter. Das ist ähnlich wie die rote Bete auf einer Sandwich. Die Richter bringen den Geschmack oder die Farbe in die Geschichte ein, weil die Richter teilweise auf mega Abenteuer gerichtet sind. Zum Beispiel der erste große Richter ist Othniel. Er ist vorbildlich als Richter und eine Vorlage, wie ein Richter sich verhalten soll. Das israelische Volk diente nicht Yahweh, sondern andere Götter. Das israelische Volk diente nicht Yahweh, sondern andere Götter, dann würden sie vom Gegner unterdrückt und Yahweh schickt Othniel, um Israel zu befreien. Diese geschieht und danach herrscht Ruhe. Aber nach einer Weile, als Israel Gott vergaß und für Hilfe schrie, schickt Gott Ehud, den nächsten großen Richter, und er unternahm ein episches Abenteuer. Sein Betrug ist beeindruckend. Und der Text erzählt, dass er Linkshänder ist, obwohl er vom Stamm Benjamin kommt. Und Benjamin heißt Sohn des Wächters, Rechtshänder. Ja, das ist ein Hinweis auf den Humor des Buchs. Und Ehud schmuggelt ein Schwert in das Königshaus ein und er sticht den König Eglon tot. Obwohl die Geschichte sehr spannend und auch humorvoll ist, hat man sofort nach dem Lesen ein paar Zweifel im Kopf, ob das wirklich so ein guter Richter war, der nach Gottes Wille handelt. Und das Gleiche passiert danach mit Deborah und Barak, was Stella vorgelesen hat, wo die Geschichte Fragen hinterlässt. Wer war überhaupt der Richter und warum muss eine Hausfrau, Jehiel, die überhaupt keine Israeliten war, den Gegner töten? Aber Yahweh wird dadurch gefeiert und gelobt als wahrer Retter Israels. Er siegt und gleichzeitig zerschlägt den Kopf seines Gegners. Aber danach wird Yahweh im Buch kaum mehr gelobt, weil danach geht die Geschichte nicht mal bergab, sondern komplett bach runter. Im Grunde genommen passiert bei den 12 Richter sehr grob das Gleiche. Es ist ein sich wiederholender Zyklus, wo Folgendes passiert. Israel taten, was dem Herrn in seine Augen missfiel. Sie vergaßen ihn. Das Volk wird von Feinden dann unterdrückt. Nummer 2. Nummer 3. Die Israeliten schrien zum Herrn um Hilfe. Nummer 4. Er schenkte ihnen einen Befreier. Und Nummer 5. Die Israeliten sind gerettet und Frieden herrscht. Und das passiert immer wieder in das Buch. Geht rum und rum und wird immer größer, immer mehr gewaltig und wild zerstreut. Und das ist wie die Mayo auf dem Sandwich. Ja, es ist ein Zyklus, der wilder und größer wird. Der Autor des Buches beschreibt die Geschichten der Wichter. Und währenddessen erlebt man diese Abwärtsspirale. Ich möchte das euch in Bildern zeigen, damit wir den Charakter des Buches verstehen. Die folgenden Sachen nehmen alle ab durch die Geschichte, während sie die Geschichte entwickelt. So zum Beispiel Anbetung Jahwe. Die Geschichte geht lang und es nimmt immer ab. Ja? Moralische Verhalten von den Israeliten nimmt immer ab. Oder Kenntnis der Gesetze Gottes nimmt ab. Und die Effektivitäten der Wächter nimmt immer ab. Ja, es geht richtig Bach runter. Aber auf der anderen Seite, die folgenden Sachen nehmen zu, während die Geschichte sich entwickelt. Götzendienste, Chaos und Gewalt. Besonders Gewalt nach innen gegen die eigenen israelitischen Stämmen. Das ganze Buch wird lauter und gewalttätiger und es steigert bis in eine Crescendo von Gottlosigkeit und einem Abgrund im Sozialverhalten. Gideon, aber ich gebe ein paar Beispiele. Okay? Gideon, ein großer Richter, überwindet seine Angst und lernt langsam Gott zu vertrauen. Und nach einem ersten Erfolg als Richter gegen die Midianiten mordet er seine israeliten Geschwister, schafft selber eine Götze und das Volk Israels betet die Götze an. Das gefällt Jahwe bestimmt nicht. Jephtha danach, noch ein Richter, er war ein kleiner Krimineller, der scheint Jahwe überhaupt nicht zu kennen und unternimmt ein Menschenopfer für Jahwe von seiner eigenen Tochter. Das gefällt Jahwe bestimmt auch nicht. Es kann nur besser werden. Und dann kommt Simson, der Höhepunkt von den Richter. Er ist anders als alle anderen Richter, weil er kein Trostpflaster-Richter ist, der eine Wunde einfach verdecken soll, sondern er ist als Richter geboren. Der Engel des Herrn verkündet seine Geburt und er ist als Nazariter von seinen Eltern erzogen worden. Jahwe hat einen Plan mit ihm, um die Israeliten von den Philister zu befreien. Und sicherlich wird der starke Samson mit seinen Megamuckis den Tag retten, oder? Aber nein, er ist arrogant, gewalttätig und hat eine Schwäche für ausländische Frauen. Er ignoriert komplett seine Berufung als Nazariter. Aber trotzdem, Jahwe nutzt ihn, um seinen Gegner zu kämpfen. Simsons letzte Szene ist als Gefangener, umringt von seinem Gegner. Sie verspotten ihn, sie löffeln seinen Augen aus und sie singen Siegeslieder zu ihrem Gott, dass sie endlich gegen Simson und Jahwe gewonnen haben. Aber das letzte Wort hat Jahwe. Simson betet zu ihnen und streckt aus seine Hände. Eine links, eine rechts. Ist andersrum. Er streckt sie aus auf die Säulen des Tempels. Mittendrin im Tempel von Dagon, der heidnische Gott, Simson mit aller seiner Kraft schiebt die zwei Säulen vom Tempel und versetzt seinem Gegner einen furchtbaren Schlag, während er selber unter dem Tempel stirbt. Tod. Das Ende der Tragödies nähert sich. Die Wichter und der Hauptteil ist vorbei, aber der Schluss ist sehr erschreckend. Moralisch gesehen liegen sie ganz weit unten. Wenn du Horrorfilme magst, dann lies die Kapitel selber. Ich möchte die Geschichte nicht ruinieren, aber wenn du danach ein Paket von DHL geliefert bekommst, wirst du immer an die Wichte denken. Kurz gesagt, anstatt die Götzen zu zerstören, sind die Israeliten nun Teil ihrer Produktion. Sie haben keine Ahnung mehr, wie man Yahweh anbetet. Und um noch einen draufzusetzen, starten die Israeliten einen Bürgerkrieg. Sie kämpfen nicht mehr gegen ihre Feinde, sondern gegen ihren eigenen Stamm, die Benjaminiter. Das Volk sind nicht anders als die Heiden und sind so weit entfernt von Yahweh, dass sie nun brauchen einen Erlöser, der sie rettet, nicht nur von ihr Gegner, sondern von sich selbst. Die Hoffnung, die Josua hatte, als das Land betrat, wird immer geringer, bis es so klein ist, dass man sie nicht mehr spüren kann. Wie kann es so weit kommen in nur 21 Kapitel? Der Autor hat uns zu Ende seine Geschichte gebracht und die Szene, die er beschrieben hat, ist stockdunkel. Die Tragödie ist vollkommen. Dennoch, der allerletzte Vers von dem Buch Richter sagt: In jener Zeit oder dieser Zeit gab es keinen König in Israel, und jeder tat, was er für richtig in seinen Augen hielt. Und wenn man das Buch liest, hört man sogar diesen Vers als Art Refrain. Im Kapitel 17, 18, 19 und 21. Warum schreibt der Autor diesen Punkt hier viermal? Was möchte er sagen? Ich glaube, der Autor will das Volk und uns als Leser ein Gegenmittel anbieten zu dem Chaos des Buchs. Er hat uns auf eine Reise mitgenommen, wo die schlimmsten Seiten von uns Menschen und das Volk Gottes sieht. Und jetzt am Schluss sagt er, wir brauchen einen König. Es kann nicht so weit gehen. Er verlangt einen König. Und hier ist der Meisterwerk vollkommen. Wenn man diese Verlangen versteht, dann kann man die Wichte nochmal lesen und zu anderen Schlussfolgerungen kommen. Anstatt zu denken, ja, ich lese lieber die Philipperbrief noch einmal, weil Wichte so grausam war. Wir können zustimmen und sagen, ja, Gottes Volk braucht unbedingt einen König. Vielleicht kannst du dich auch mit unterschiedlichen Charakteren in die Wichte identifizieren. Vielleicht hast du dasselbe erlebt, Yahweh vergessen. Vielleicht bist du unterdrückt von Gegner und Feinde. Vielleicht schreist du selber zu Yahweh um Befreiung. Dann können wir zusammen mit der Autor sagen, ja, ich brauche einen König. Aber was für einen? Das Buch gibt uns viele Hinweise. Wir brauchen einen König wie David, wie Elias gesagt hat, der danach kommt, der den 5. Mose kennt, wie wir am Anfang gelesen haben, und der treu ist zu dem Bund zwischen Gott und Mose. Wir brauchen einen König, der wie die Wichte bereit ist, für sein Volk zu kämpfen und sie mit Gewalt von Feinden zu retten. Wir brauchen einen König, der langsam zu Wut ist, wenn wir Gott vergessen, aber der Gerechtigkeit liebt. Wir brauchen einen König, der nicht nur politisch Macht hat, sondern der sogar unseren Herzen regiert, damit wir nicht tun, was wichtig in unseren Augen, sondern was in seinen Augen. Wir brauchen einen König wie Simson, der als Yahwehs Wetter ausgedacht und geplant war, bevor die Welt entstanden ist. Ein König, der starb mit ausgestreckten Armen für den ultimativen Sieg. Und wir brauchen einen König, der uns in die Anbetung Gottes führt. Wie Deborah in ihrem Lied geschrieben hat, weg von uns selber, mit Fokus auf ihn. Wenn das Volk so einen König hätten, wäre alles besser. Saul war nicht dieser König und David ist längst gestorben. So in das Buch Die Wichter ist seinen Name Jesus Christus ganz leise geflüstert. Aber wenn wir so einen König hätten, wie Deborah, können wir beten oder singen, lass dein Reich kommen, lass deine Feinde sterben. Doch wer dich liebt, gleicht der Sonne, die aufgeht und mit aller Kraft strahlt. Liebst du so einen König, so einen wie Jesus Christus? Weil er der wahre König ist, der uns zu einem Ort führt, wo wir Yahweh anbeten können, mit unseren eigenen Augen. Für immer.